Auch wenn die Welt in dieser Zeit jeden Morgen aufsteht und nach Amerika schaut. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem Konkret mit Fokus Politik Schweiz. Ja, und eigentlich haben wir uns an dieser Stelle ganz auf die wichtigsten Geschäfte der anstehenden Sommersession konzentrieren. Aber an den neuesten Entwicklungen rund ums EU-Vertragspaket, insbesondere von den Schutzklauseln, kommen wir natürlich nicht drum herum. Meine Gäste sind wie immer Zürcher Nationalrat Priska Seiler-Graf von der SP und der Beat Walti von der FDP. Grüezi miteinander. Der Entscheid vom Bundesrat, vorerst 2 Personen pro Partei Zugang zu dem 750-seitigen EU-Vertragswerk zu erlauben, ist auf heftige Kritik gestoßen. Kritik, die offenbar angekommen ist. Jetzt sollen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier Zugang bekommen. Priska Seiler-Graf, wie haben Sie darauf reagiert, wo das so stückchenweise gekommen ist? Zuerst die Verbände, dann 2 von pro Partei und jetzt offenbar doch das ganze Parlament.
Also ich konnte das wirklich nicht ganz nachvollziehen, dass man das so nur an einem sehr eingeschränkten Kreis vorerst mal zeigen, das Vertragspaket, und ich begrüße es, dass der Bundesrat gescheiter worden ist und natürlich den Druck gespürt hat und jetzt da eine andere Regelung, sich für eine andere Regelung entschieden hat. Ich glaube, man muss schon die nötigen Sicherheitsmaßnahmen einhalten, also man kann ja das dann anschauen in einem speziellen Raum, man darf keine elektronischen Geräte mitnehmen und so weiter. Gefahr natürlich, dass vieles in die Öffentlichkeit drin, die einstehen.
Das ist ja jetzt schon der Fall.
Aber ich glaube, das ist jetzt schon der Fall und die Leute haben schlussendlich auch ein Anrecht darauf zu wissen, was in diesen Verträgen steht. Und der Bundesrat hat jetzt ja auch versprochen, dass noch vor der Sommerpause die Vernehmlassung soll, gestartet werden soll.
Ist das jetzt nicht, könnte man kritisch sagen, Unruhe gestiftet, unnötig in einem hoch emotionalen Dossier?
Mal, das ist sicher unnötig im Ergebnis, aber ich glaube, es ist am Schluss, es hat mich irritiert, sage ich mal, ich bin nicht APK-Mitglied, ich bin nicht in der vordersten Frontreihe von denen, die dann
so
dürfen schauen.
Das
habe ich noch nie erlebt. Mhm. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir haben wahrscheinlich auch noch nie so ein Prozedere erlebt. Und es ist doch recht eine komplexe Materie. Mich hat es vor allem irritiert, weil dann eben aus der gleichen Kategorie quasi Parlamentarier die einen mehr wissen, die anderen weniger. Und das ist für die Diskussion nicht gut. Oder? Man ist dann eine Art wie mit gebundenen Händen unterwegs. Das ist jetzt sowohl nicht gut, wenn man dafür ist, wie wenn man dagegen ist. Es gibt einfach keine gute Diskussion. Auf der anderen Seite, wenn man die Wegstrecke anschaut, die wir mit dem Thema sowieso noch vor uns haben, dann ist es jetzt auch nicht quasi ein riesen Terminproblem. Oder kann man sich fragen, wieso dass man nicht allgemein einfach noch hätte warten bis Ende Mai und dann sagen alle das Zeug und jetzt können es alle anschauen. Ich glaube, wenn wir nachher noch Vernehmlassung haben, eine parlamentarische Beratung und so, dann muss man irgendwann können ganz genau herschauen. Niemand wird die 1700 Seiten oder wie viel das sind, wirklich von A bis Z durchlesen, weil das offensichtlich, sagt man mir, eine sehr technische Formulierung sind mit Tausenden von Querverweisen
auf EU-Recht. Aber der Teufel im Detail,
aber,
das werden Sie
das
dann
will ich sagen. Nein, aber das ist natürlich so, man wird bei gewissen Fragen, die alle interessieren oder einem speziell interessieren, wird man wollen, ganz in die Tiefe gehen und sagen, was ist wirklich die Bedeutung von dem und dem Satz und das abgleichen und so und den Zugang zu der vollen Informationsbasis ist ganz sicher wichtig. Und ich hoffe, dass sich jetzt das mit dem Prozedere erledigen. Ich nehme an, dass 95% der Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht auf Primärquellen werden gehen, jetzt in den nächsten 2-3 Wochen. Aber nachher kann man das dann machen.
Aus Sicht der Bevölkerung sieht es jetzt aber doch auch nach Salamitaktik aus. Also, man redet schon darüber, man hört schon darüber. Es ist zuerst aus den Verbänden etwas gekommen. Persönliche Einschätzungen, nicht direkte Zitate, nachher aus den Parteien auch. Jetzt dürfen alle Parlamentarier reden. Also man redet darüber, aber die Bevölkerung bleibt außen vor. Also das ist einfach immer noch ein unschöner Aspekt.
Aber die Phase geht jetzt ja wirklich nicht mehr so lange, oder? Also wenn die Vernehmlassung startet, dann ist es öffentlich.
Also dann einfach mal geduldig sein.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht ganz geglückt, wie das Ganze aufgezogen wurde. Und ich habe den leichten Verdacht, dass der Bundesrat das gar nicht hätte wollen, jetzt schon auch öffnen für die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ich glaube, er hat da am Druck nachgegeben, der gekommen ist, von der Öffentlichkeit und auch von uns. Und ich meine, ich habe es auch sehr irritierend gefunden, dass zum Beispiel die Außenpolitikerinnen und Politiker nicht jetzt selbstverständlich schon Einsichtsrecht bekommen. Es ist eine seltsame Geschichte. Ich finde es schade, weil es macht dann ein bisschen den Anschein, wenn man etwas zu verstecken hätte. Und das ist schlecht. Ich glaube, wir haben nichts zu verstecken.
Ich habe jetzt das nicht so formuliert, ich habe gesagt,
Salamitaktik. Wir haben einen ganz guten Vertrag.
Gut.
Also vielleicht muss man gleich auch noch sagen, oder? Es ist auch eine gute Gelegenheit, allen Leuten mal zu erklären, wie die Politik in diesem Bereich in der Schweiz läuft. Und das meine ich positiv. Es hat nach dem Abschluss der Verhandlungen noch Fragen gehabt, die offen waren, die vor allem die innerstaatliche Umsetzung angehen oder Begleitmaßnahmen. Und da haben wir eine Tradition zum Beispiel von der Sozialpartnerschaft, wo die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern zusammen nach guten, tauglichen Lösungen suchen. Und das ist halt nicht möglich, ohne dass man ihnen einen gewissen Informationsvorsprung gibt. Die können nicht sinnvoll eine Lösung in Detailfragen finden, wenn sie die Basis nicht kennen. Also hat man das ein bisschen auftun. Das muss möglich sein in dem System, dass man auch zum Teil selektiv gewisse Leute oder Kreise ins Vertrauen mit einbezieht. Aber wichtig ist der Fahrplan. Und ich glaube, dort kommt auch die Vorgeschichte uns ein bisschen quer. Oder man hat schon die abgebrochenen Verhandlungen gehabt zum Insta, dann den Neuanlauf und viele Erwartungen allenthalben. Und es geht ewig. Und dann wird der Druck natürlich grösser, einmal vorwärts zu machen. Was ich übrigens auch wichtig finde, dass wir jetzt mal in die materielle Diskussion kommen und nicht alle einfach ihre Ideologien abführen, ohne dass man wirklich weiss, was jetzt dahinter steht.
Also ein bisschen mehr weiss man jetzt seit der letzten Woche vom Bundesrat von einem von den ganz umstrittenen Bereichen von dem Paket, nämlich Schutzklausel und Zuwanderung. Und dieser Bereich wird ja auch eigentlich matchentscheidend dann sein in einer Volksabstimmung.
Ja, von dem gehe ich auch aus. Das ist ein Thema, das die Leute bewegt, verständlicherweise auch, oder? Und es ist auch ein Thema, wo man gerade gut den Unterschied darlegen kann zwischen den Verträgen, die jetzt im Entwurf dann vorliegen, und der ersten Idee von einem umfassenden Rahmenabkommen, einem institutionellen Abkommen, weil es erstens doch gelungen ist, inhaltlich offensichtlich der EU bedeutende Zugeständnis abzuringen. Also man kann dann diskutieren darüber, was wie wirkungsvoll ist und wie die Automatismen sein müssen etc. Da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Aber es ist doch etabliert und festgeschrieben, dass unter gewissen Stressbedingungen die Schweiz einseitig auch gewisse Sachen machen kann. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist ein bisschen indirekter Effekt. Nämlich, dass wenn die Schweiz das macht, selbst wenn das aus Sicht der EU nicht vertragskonform wäre, dann würden sich auch die sogenannten Gegenmaßnahmen oder die Strafmaßnahmen oder die Retorsionen, wie man dem auch immer sagen will, würden sich dann auf das Feld beschränken und würden nicht irgendwo stattfinden, völlig willkürlich.
Also Börsenäquivalenz
oder Forschungsabkommen oder was auch immer. Und das ist, für mich eine ganz wichtige Frage, die in die institutionelle Richtung zielt, dass man sagen kann, das ganze Vertragspaket, jetzt die Sammlung von verschiedenen Verträgen, hat wirklich ganz andere Grundstruktur und eine bessere Mechanik. Und dass das jetzt bei der Schutzklausel auch noch gelingt, das finde ich grundsätzlich mal sehr positiv. Und dann müssen wir sicher schauen, wie das dann ausgestaltet ist.
Also der Bundesrat ist ja doch sehr diplomatisch in seinen Formulierungen, jetzt, wo er das bekannt gegeben hat. Und etwas, was natürlich schon ein bisschen im Raum steht, ist, wenn es zu schwerwiegenden Problemen führt, dann kann die Schweiz jetzt neu verhandelt Massnahmen ergreifen? Die Frage ist nur, wer entscheidet, was schwerwiegend ist?
Also da muss man natürlich Kriterien festschreiben. Es ist ja schon ein bisschen skizziert worden, wo die könnten sein, oder? Wenn eine gewisse Zuwanderungsquote erreicht wird, wenn die Arbeitslosenquote steigt. Ich glaube, da kann man jetzt, das ist jetzt eben innenpolitisch müssen wir jetzt schaffen, oder? Man muss die Kriterien festlegen. Und was mich eben auch ehrlich gesagt positiv überrascht hat, ist auch, wenn jetzt ein Schiedsgericht würde gegen uns entscheiden, dass wir uns gleich könnten die Schutzklauseln in Kraft setzen und es dann eben nicht so Retorsionsmaßnahmen, wie es der Beat Walti beschrieben hat, zur Folge hätte. Also ich muss jetzt einfach mal ganz klar sagen, das ist viel, wo da verhandelt worden ist. Also wir neigen da immer dazu, alles ein bisschen abmachen oder ein bisschen kritisch gesehen oder schlecht zu machen. Da hat die Schweiz sehr gut verhandelt. Außenpolitisch hat sie sehr gut verhandelt in diesem neuen Vertrag. innenpolitisch müssen wir aber unsere Aufgaben machen. Nicht nur jetzt mit der Schutzklausel, sondern ich denke auch mit dem Lohnschutz oder den flankierenden Massnahmen dazu. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
Wie gross, und das ist ja auch so ein bisschen die Angst, dass man zwar ein Instrument dann vielleicht hat, aber dann den Mut nicht hat, dieser grossen EU die Stirn zu bieten. Aus Ihrer Erfahrung haben Sie das Gefühl, das müsste dann der Bundesrat machen. Das würde er dann auch mal machen?
Ja, das muss er machen. Und ich traue das am Bundesrat zu. Ich meine, ich finde es jetzt wirklich fast ein bisschen herzig. Wenn die SVP jetzt schon kommt, ja, Lüge, das werden sie nie machen und das funktioniert eh nicht, weil man hat der SVP das Hauptthema jetzt weggenommen für den Abstimmungskampf, oder? Es gibt die Schutzklauseln, oder? Und sie hätten natürlich für ihr Narrativ lieber gehabt, es hätte da keine Lösung, oder? Und jetzt einfach sagen, das macht der Bundesrat eh nicht und der traut sich eh nicht, das finde ich nicht fair, finde ich nicht richtig.
Wie stehen Sie dazu, dass so, wie es jetzt einmal präsentiert worden ist, ja, ich sage jetzt mal die Macht, das ist ein Wort, das man in der Schweiz nicht so gerne hat, aber die Macht ja dann eigentlich schon beim Bundesrat wäre, wenn so die Umsetzung dann gehen würde im Zusammenhang mit Anrufen von dieser Schutzklausel und das Parlament, so wie das jetzt aussieht, ein bisschen aussen vor stehen würde?
Gut, ich finde jetzt Macht im schweizerischen Zusammenhang nicht das richtige Wort. Ich glaube, man könnte von Zuständigkeit reden für gewisse Prozessschritte. Oder? Auch etwas, wo zum Beispiel auf Verordnungsebene beschlossen wird, geht in ein Konsultationsverfahren. Und es gibt hunderte von Beispielen, wie schwer sich der Bundesrat tut, seine eigene Verordnungskompetenz mutig oder sogar freihändig auszuüben. Die sind immer sehr abgewogen unterwegs. Und versuchen auch alle interessierten Kreise einzubinden, weil sie ja genau wissen, dass es sonst zu Reaktionen kommt auf Gesetzesebene. Ja, das Parlament ist immer frei, ja, etwas, das in einer Verordnung geregelt werden kann, kurzfristig auf Gesetzesebene anzulupfen und dann gleich korrigierend einzuwirken. Das führt typischerweise dann zu eher komplizierten Situationen, die niemand gerne hat. Also der Bundesrat wird sich hüten davor, irgendwie da in Eigenregie wie der Sonnenkönig oder der Kaiser Nero den Daumen auf oder runter zu heben. Das wird nicht passieren. Oder?
Aber er wird mutig sein und die Schutzklausel anrufen.
Also ich traue, ich meine, wir wissen jetzt nicht, wer in 10 oder 15 Jahren im Bundesrat sitzt.
Aber aus Erfahrung?
Aus Erfahrung habe ich keine Sorgen, dass sie das machen würden. Das ist ein System, das in einer Situation, wo die Situation dann wirklich als problematisch angeschaut wird, bei allen definierten Kriterien, wird das auch so sein, dass der Bundesrat da muss handeln. Und das ist nachher nicht nur Sache vom Bundesrat und die anderen sitzen mit verschränkten Händen und schauen zu, sondern das ist dann auch das ganze System, wo das produziert. Und das scheint mir auch noch etwas Wichtiges bei dem Ganzen. Also für eine Fragestellung, die sich wird dynamisch entwickeln, da rede ich jetzt nicht vom Recht, das übernommen werden muss, sondern einfach die Umfeldbedingungen. Oder? Innerhalb von, sagen wir jetzt, 10, 15 Jahren wird sich die Welt recht stark verändern. Wenn wir jetzt schauen, was schon in den letzten Monaten passiert ist, wenn wir uns überlegen, wie die Demografie aussieht, oder wir tauchen jetzt schon ein in Jahren, wo wir ein massives Geburtendefizit haben. Wir wissen nicht, wer unsere Busse fährt in 10, 15 Jahren. Wir wissen nicht, wer unsere tropfenden Hähne repariert in 10 bis 15 Jahren. Wir wissen nicht, wer die Pflegebedürftigen betreut in 10 bis 15 Jahren. Wir haben einfach das Personal nicht. Ich schaue einfach die Demografie an. Der Bundesrat hat jetzt gerade bekannt gegeben, so Rentenalter bleibe ich bei 65. Nehmen wir mal zur Kenntnis, aber da wird sich regulatorisch nichts ändern. Ich sage nur, die Welt wird sich auch stark verändern. Und dann ist es nicht so gut, wenn das Parlament müsste den ganzen Prozess starten. Und der Gesetzgebungsprozess, das wissen wir, der dauert im Minimum 5 Jahre. Oder? Und dann sagen Sie mir mal, wie man dann soll in nützlicher Frist zur Aktivierung von einer Schutzklausel kommen. Das ist nicht möglich. Also darum braucht es den Auslöser vom Bundesrat, der nach klaren Kriterien, so gut das immer geht, Kombination von Faktoren, man muss da sehr sorgfältig überlegen, was wirklich Problemlagen abbildet, dann muss er das auslösen und muss in Konsultationsverfahren das Parlament und die Bevölkerung letztlich auch mitnehmen. Ich glaube, das ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit und alle haben ein Interesse daran, wirklich auch zu zeigen, dass die Schutzklausel nicht einfach ein Papiertiger ist, wo man jetzt mal so irgendetwas aufstreckt, sondern das muss etwas sein, das Hand und Füße hat. Und nur dann hilft das einem Paket überhaupt, die nötige Glaubwürdigkeit überzuholen.
Was sagen Sie der Bevölkerung, die von dem, was man bis jetzt gehört hat, was es brauchen würde, sich ein bisschen Sorgen macht, wo jetzt schon das Gefühl hat, es hat überall viel mehr Leute, wir haben keine Wohnungen, der ÖV ist überlastet und wir könnten die Zuwanderung ja auch dann nur steuern, bis jetzt, mit wirtschaftlichen Problemen. Also das müsste vorliegen. Das heisst also, einfach so die Zuwanderung steuern, könnten wir auch dann nicht.
Also das ist ein Thema, das die Leute beschäftigt. Ja, das ist so. Und man muss die Ängste der Leute ernst nehmen. Die kann man nicht einfach abtun. Ich glaube, man muss da die Leute auch mitnehmen. Man muss ihnen auch zeigen, wie man eben das Lösungen gibt, wenn es mehr Leute da gibt. Und ich glaube, es ist, also was Beat Walter ja gesagt hat, es ist ganz klar, wir brauchen die Zuwanderung. In unseren Spitälern sind ein Drittel ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also aus dem EU-Raum. Wir brauchen die Leute. Wir haben die auch wollen. Also die kommen ja auch nur, jetzt, wenn es einen Job gibt, wenn sie eine Arbeit da haben. Oder? Und da muss man natürlich schon ehrlich sein und sagen, ja, wer macht denn Pflege? Oder wer fährt unsere Busse und so weiter? Ich glaube, das ist etwas, wo halt auch nicht mehr wegzudenken ist. Aber die Ängste der Leute muss man ernst nehmen. Und man kann vielleicht den Leuten auch zeigen, dass es mit mehr Leuten nicht einfach schlechter wird. Oder? Da gibt es Lösungen und da kann man etwas machen. Ich will nur kleine Anekdoten erzählen. Also meine beste Freundin wohnt mit ihrer Familie in London. Und ihr Sohn ist mein Götti-Bub. Der ist jetzt in die Schweiz gekommen, hat jetzt den RS-Tag gemacht, jetzt ist er dann fertig. Und er ist dann, als er dann eine Woche da war, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du Gotti, ich höre immer so, dass sich viele aufregen, dass eben zu viele Leute da sind und man wüsste gar nicht mehr, wo man sich bewegen kann und den ÖV so voll. Aber ihr habt ja gar keine Leute da. Das war dann seine Optik als Londoner, oder? Ihr habt gar keine Leute da. Ich will nicht sagen, dass wir Londoner Verhältnisse haben und so weiter. Aber ich glaube, man kann den Leuten auch ein bisschen einreden, dass zu viele Leute da sind und dass nichts mehr funktioniert und dass der ÖV zu voll ist und dass ich keinen freien Raum mehr habe.
Also, das ist jetzt an der Politik der Leute,
genau,
das gut zu genau erklären,
nein,
dass es dann eben nicht
es
so ist.
Es gibt Lösungen, absolut. Mhm.
Wechseln wir schnell vielleicht gleich in die Session, weil das geht ein bisschen ineinander rein. Einer der Schwerpunkte ist die Behandlung von dieser Nachhaltigkeitsinitiative. Das lässt einem zuerst etwas anderes vermuten. Ja. Das ist keine 10 Millionen Schweiz. Ja, genau. Das ist nicht für den Klimaschutz in dem Sinn, auf den ersten Blick. Die keine 10 Millionen Schweiz von der SAP, die kommt jetzt ins Parlament. Das geht natürlich. Spielt die das rein mit dieser Schutzklausel? Ist einfach viel, viel härter formuliert als jetzt die Schutzklausel. Wird sie obsolet, wenn die Schutzklausel so kommt, wie sie der Bundesrat jetzt vorgestellt hat?
Ob sie obsolet wird, ist nur relevant für die Initianten, die müssen entscheiden, ob sie sie zurückziehen wollen oder nicht. Da habe ich eine Hypothese dazu, aber ist ja gleich, muss ich nicht spekulieren. Von mir aus gesehen spricht es ja offensichtlich das gleiche Thema an. Und ich begrüße es eigentlich. Ich glaube, es ist gut, wenn man das einigermaßen parallelisieren kann, weil es ermöglicht eine offene Diskussion über die Grundsatzfragen von der Bevölkerungsentwicklung. Und wie ich angesprochen habe, gibt es nicht schwarz oder weiß. Oder? Ich meine, man kann sich einfach sagen, Grenzen zumachen. Wir sind jetzt so viel, wie wir sind, und das verteilt niemand mehr. Das ist einfach keine Option. Auf der anderen Seite einfach Grenzen auf, Schleusen auf und alle sollen kommen, die Lust haben, in die Schweiz kommen. Das ist wahrscheinlich auch keine Lösung, sondern wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie unsere Gesellschaft leben will in den kommenden 25 Jahren, was so ein bisschen der Generationensprung ist. Oder? Und am Schluss ist es auch ein bisschen eine bittere Volumenrechnung. Oder? Wer ist da für was im Land? Oder? Wir werden mit der alternden Bevölkerung einen Haufen Menschen haben, die wollen und können konsumieren, Leistungen beanspruchen, Güter kaufen. Und wir müssen uns fragen, wer erbringt diese Leistung? Und dann bin ich offen. Wir haben das bei X-Initiativen von der SVP auch schon diskutiert oder einmal Vorschläge zu diskutieren, in welchem Bereich, dass man sagt, nein, da braucht es wirklich nicht mehr so viele Leute. Ich habe die Frage öfter gestellt, ich habe noch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Muss ich leider sagen, wenn wir weniger Bautätigkeit und weniger Leute auf dem Bau, sagen wir in der Landwirtschaft, machen wir nur noch extensiv und brauchen da keine Hilfskräfte mehr, wenn wir eben Spitäler zumachen und die Kapazitäten konzentrieren? Oder wo wenn wir, also es ist ja nicht so, dass die Einwanderung jetzt heute zu einer Arbeitslosigkeit führt, die die Schweizer verdrängen würde. Ich weiss, dass es da im Arbeitsmarkt auch Diskussionen gibt, aber diese Diskussionen jetzt zu führen und zusammen mit deren Initiativen, die einen radikalen Schritt fordert, aber dann die Lösung nachher auch nicht aufzeigt. Also interessanterweise, oder? Sie sagen zwar, man muss dann Personenfreizügigkeit gründen, aber es steht in deren Initiative nie. Man darf wegen dem nicht unter einem anderen Titel genau gleich viele Leute oder mehr kommen. Siehe Brexit, oder? Ist ja auch passiert. Also das ist, ich glaube, das ist, da muss man sich dann auch ganz ehrlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und darum finde ich es gut, können wir das jetzt behandeln, dann können wir praktisch gleichzeitig die Vorschläge zu dieser Schutzklausel auf Tisch, und dann kann man das gegeneinander abwägen.
Also die extreme Formulierung, also respektive das Ultima Ratio, das die Initiative verlangen, nämlich, also wenn es nicht geht, Kündigung von der Personenfreizügigkeit, das ist natürlich schon etwas, das ganz extrem in eine andere Richtung geht als jetzt die Schutzklausel.
Genau, also das wäre auch sehr dumm. Also ich meine, man muss schon auch sehen, was uns das gebracht hat, oder? Das Personenfreizügigkeitsabkommen. Und ich glaube, das ist doch auch ein wirtschaftlicher Wohlstand. Wir profitieren sehr davon. Nein, was der SVP vorschwebt, ist wieder, sie brauchen ja dann gleich die Arbeitskräfte, eben gerade auch in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ihnen schwebt einfach so eine Wiedereinführung vom Saisonierstatus ein, irgendwie so, die Arbeitskräfte sollen gefälligst kommen und da sich auf dem Bau kaputt rackern und dann können sie in Baracken wohnen, bitte kein Familiennachzug und so weiter. Ich meine, das haben wir schon mal gehabt. Und das funktioniert einfach nicht. Das sind Menschen, die kommen. Und man muss und sie brauchen faire Bedingungen und man muss sie auch als Menschen behandeln. Und ich kann es einfach nochmal betonen, die Leute kommen, wie wir sie brauchen. Wenn es keinen Job gibt, dann können sie nicht kommen. Also die sind wirklich von uns auch gewollt. Und irgendwie vermischt sich halt die ganze Frage immer. Also wenn ich auf so Podien bin, wo dann auch mit SVP Kolleginnen und Kollegen, dann geht es sofort auch wieder in die Asylpolitik. Und das, weil man will, dann irgendwie den Leuten suggerieren, es kommen zu viele Leute, es kommen falsche Leute und die tun unsere Kultur kaputt machen. Und das ist dann eigentlich schon nochmal ein anderes Gebiet. Oder? Personenfreizügigkeit ist eine Errungenschaft, auch der Personenfreie, sondern auch Warenfreie in Europa, die will ich nicht wieder aufgeben. Wirklich nicht. Und da würden wir uns extrem ins eigene Fleisch schneiden.
Darf ich schnell etwas anhängen zu dem? Ich glaube auch, dass wir uns da einig sind, dass der Asylbereich ein völlig anderer Bereich ist. Dort hätten wir vielleicht auch noch eine andere Diskussion, wir zwei untereinander. Aber Personenfreizügigkeit definiert primär, wie die Leute ins Land kommen und nicht wie viel. Das wie viel entscheidet eigentlich die Wirtschaft und die Entwicklung von unserem Wohlstand. Also es kommt niemand unter dem Titel Personenfreizügigkeit in die Schweiz, jetzt Familiennachzug ausklammert, also dass sie eben mit ihrem sozialen Umfeld kommen. Im Durchschnitt ist es etwas mehr als 2 pro Arbeitskraft. Es ist also nicht so, dass Grossfamilien zuziehen unter dem Titel Personenfreizügigkeit typischerweise. Aber das entscheidet sich immer an einem Arbeitsverhältnis. Oder nur wer einen Arbeitsvertrag hat, also wer als Arbeitskraft gesucht ist von der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft, kommt überhaupt unter dem Titel Personenfreizügigkeit in die Schweiz. Und wenn man die künden will, was die Initiative will, dann stellt sich die Frage, wie definiert man dann den Mekka noch anders? Und da kommt man zu der Kontingenzwirtschaft und, und. Und dort habe ich ganz ein schlechtes Gefühl, weil typischerweise Kontingente ja politisch festgelegt werden und die ihre Interessen politisch besonders wirkungsvoll vertreten, sind meistens die im freien Markt nicht sehr erfolgreich sind. Oder? Das heisst, es kommen dann dort eher grosse Kontingente, was eigentlich gesamtwirtschaftlich für den Wohlstand auch nicht besonders interessant ist. Und das wird zu einer ganz schlechten Entwicklung führen, abgesehen von der Bürokratie. Wir kennen die bei den Drittstaaten, oder? Also das will ich dann nicht für den ganzen Migrationsbereich eingeführt
haben. Sie haben das vorher angetönt, die Vermischung von verschiedenen Gruppen von Leuten, die vermeintlich zu uns ins Land kommen. Das gilt es aber schon, der Bevölkerung klar zu erklären, was die Unterschiede sind. Bis jetzt ist das offenbar noch nicht so gelungen, wenn die Abstimmung nachher soll gewonnen werden. Weil was ist Personenfreizügigkeit, was ist, kommt auf die ganze Asylpolitik, wo sind die Unterschiede und was hat miteinander nichts zu tun. Ich glaube, für die Bevölkerung ist das nicht so wahnsinnig klar. Also, oder nicht für die breite Bevölkerung, weil die nehmen einfach wahr, was steht. Wieder ein Überfall, wieder ein Einbruch, wieder irgendetwas. Und immer hinten dran ist irgendeine ausländische Nation. Und das ist einfach jemand, der in die Schweiz kam, ist, ob jetzt der so oder so oder so gekommen ist, das weiss die breite Bevölkerung nicht.
Also ich bin jetzt optimistisch. Ich sage nicht, es wird keine Herausforderung, aber ich bin optimistisch, dass man der Bevölkerung das aufzeigen kann. Dann, wenn dann nämlich auch der Abstimmungskampf ja dann einmal ist. Weil unsere Bevölkerung ist sich ja gewohnt, sich zu informieren. Also sie müssen Minimum viermal im Jahr an die Urne. Sie sind sich gewohnt, Pro- und Kontra-Argumente
anzuhören. Ja, aber die Diskussion haben wir ja schon lange und das ist immer noch nicht klar. Also die Problematik ist ja nicht erst seit
jetzt. Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man wirklich am konkreten Beispiel, an einer konkreten Abstimmungsvorlage die Problematik aufzeigen kann. Und für das brauchen wir natürlich auch unabhängige und gehaltvolle Medien.
Auf das kommen wir dann nachher noch auf die Medien. Ich will noch schnell auf die Parlamentsdebatte jetzt im Zusammenhang mit der Initiative. Das ist ja immer auch die Möglichkeit, dass ein Gegenvorschlag kommen könnte. Dass man, also man kann sie ablehnen, man könnte einen Gegenvorschlag geben. Es hat mal gemunkelt, man könnte auch, also das ist das, was wir vorher darüber geredet haben, die Zuwanderung per se nicht nur an den wirtschaftlichen Folgen aufhängen, sondern dass der Steuerungsmechanismus per se könnte angerufen werden vom Bundesrat, wenn aus der Bevölkerung gewisse Signale kommen. Ist eine Möglichkeit überhaupt da für einen Gegenvorschlag oder nicht?
Also für mich persönlich drängt sich das nicht auf, weil eigentlich mit der Diskussion, die wir jetzt vorher abgesteckt haben, über das Abkommen, die Revision der bilateralen Verträge mit der EU, eigentlich das Thema von einer Begrenzungsmöglichkeit in Stresssituationen, das liegt auf dem Tisch. Und das ist eigentlich auch, was die SVP auslösen will. Und ehrlich gesagt, dass man diese Diskussion führt, das finde ich gar nicht falsch. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Wie soll das Land aussehen? Wie soll die Bevölkerung zusammengesetzt sein? Was sollen die Menschen, die in diesem Land leben, machen? Sollen sie arbeiten? Wie lange? Wie viel? Überhaupt, wir haben ja dann noch andere Themen, die wir jetzt nicht diskutiert haben, wie Individualbesteuerung, oder, wo auch Arbeitsmarkt, Partizipation aus unseren mehr Leuten, die mehr arbeiten, weil sie motivierter sind und so. Das hat alles auch Potenzial, spielt alles auch in die Diskussion hinein. Von der scheuche ich mich nicht. Aber so etwas als Gegenvorschlag zu bringen, weiss ich nicht. Da wird gefordert, dass man beim Erreichen von einer Zahl einen Vertrag mit der EU kündigt. Punkt. Und da finde ich, da gibt es jetzt genau eine abgemilderte Methode als Vorschlag mit so einer Schutzklausel zum Beispiel, wo ich dann auch noch mal genau anschauen und wo natürlich muss glaubwürdig daherkommen. Das ist völlig klar. Aber darum, glaube ich, ist es eine gute Koinzidenz. Und jetzt kann man das einfach als Initiative beraten und
vielleicht zum vorgesehenen Prozess entscheiden. Vor erst einmal in dieser groben Einschätzung zu verlassen. Jetzt gibt es dann Volksabstimmungen, also irgendwie die Initiative kommt das nächste Jahr vielleicht vor das Volk und das EU-Paket dann vielleicht auch. Weiss man schon etwas? Kommt das miteinander? Kommt das voreinander? Was kommt zuerst? Was macht Sinn?
Also ich glaube, es ist nicht möglich, dass es miteinander kommt, also rein von der Fristen her. Also bei einer Volksabstimmung sind wir ganz klar an enge Fristen gebunden, vor allem, auch wenn es keinen Gegenvorschlag gibt. Und so wie ich jetzt mit der EU, das ist nicht ein, ja. Aber ich habe echt nichts Gescheites in den Sinn, wo man dem gegenüberstellen könnte.
Also dann haben Sie das Gefühl, dass eigentlich die Nachhaltigkeit kommt
zuerst.
Vorher?
Die kommt zuerst, ja. Also ich sehe es ganz klar.
Von dem gehe ich auch aus. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil die Diskussion über die revidierten bilateralen mit Schutzklauseln, die ist dann auch schon Schritt zwei weiter. Und dann hat man eigentlich eine gute Vorbereitung für die Diskussion über die Initiative. Würde die angenommen, ist es auch eine klare Ansage, dann muss man halt sich dann an dem orientieren.
Der wird vorbereitet. Dann.
Gut, also, und Sie haben das schon angetönt, bleiben wir gerade bei dieser ganzen Geschichte Session. Schwerpunktthema, die Halbierungsinitiative. Da geht's um, Sie haben die Medien angesprochen, geht es darum, um den Leistungsauftrag von der SRG, respektive wie viel er dann kosten darf. Jetzt von außen gesehen ist es wie so ein Frage nach den Kosten kommt, bevor man überhaupt bestellt hat, was man will. Ist es nicht eigentlich ein bisschen verkehrt aufgebaut, die ganze Diskussion?
Ja, das finde ich jetzt eine gute Frage von Ihnen, Frau Steinmann. Ja, also ich finde auch, man muss zuerst mal sagen, was ist denn wirklich genau der Auftrag? Man muss
und
das
dann
klar
sagen,
definieren.
Was wollen, wenn wir uns das
und dann
kosten.
Muss man schauen, was das kostet. Nur denke ich, dass das eigentlich schon gemacht worden ist. Und das kostet jetzt all das, was es kostet. Oder? Und wenn man meint, dass man in der gleichen Qualität mit dem gleichen mit der gleichen Interpretation von Service Public nachher die SRG noch weiterführen kann, nur noch mit der Hälfte des Geldes. Also, das ist unmöglich. Da werden Abstriche gemacht werden, die ich ehrlich gesagt nicht befürworte und die ich sogar richtig gefährlich finde.
Also, es geht darum, zuerst einmal zu definieren, was wir überhaupt von der SRG wollen. Und dann könnte man eigentlich sagen, okay, und was soll das kosten oder was darf das kosten? So wie Sie es jetzt erklärt haben, wissen wir dann, was wir wollen von der SRG?
Also ich finde, die Frage die kann man unterschiedlich beantworten, ehrlich gesagt. Ich finde auch die reine Kostenfrage oder die Belastungsfrage für die Menschen und Unternehmungen in diesem Land ist auch eine relevante Frage. Oder was wollen wir uns diesen Teil vom Service Public kosten? Und dann gibt es in der Wirtschaft gibt's den Begriff von Design to Cost. Oder? Man kann auch sagen, wir haben einfach so ein Budget für den Auftrag, der uns wichtig scheint. Und jetzt
was
machen wir das Beste daraus.
Mhm.
Und dann kann die Diskussion losgehen. Und die inhaltliche Diskussion ist eigentlich schon angelegt in der Übungsanlage. Nämlich hat ja der Bundesrat die bestehende Konzession einfach einmal verlängert. In der Annahme sei dann die Entscheidung über die finanziellen Mittel, die verfügbar sind, auch gefällt. Und dann kann man genau die Diskussion führen und muss sie auch führen.
Aber das heisst, auch der Bundesrat wird etabliert, nicht so extrem, aber ein bisschen oben runterkommen, wird auch Unternehmen zum Teil befreien. Also das heisst, man schräubelt schon am Geld.
Ja,
und noch nicht
sicher
am Leistungsauftrag?
Also,
auf was verzichten wir dann?
Ja, das ist eine Diskussion, die muss man führen. Ich meine, da haben auch nicht alle, das ist sehr subjektiv, kann man sagen. Alle haben eine eigene Haltung. Oder ist jetzt da Folklore, ist jetzt das Teil des Leistungsauftrags, ja. Muss die Champions League unbedingt am Schweizer Fernsehen laufen, muss man Geld ausgeben für das und jenes. Das ist die inhaltliche Diskussion. Ich finde, es hat eine staatspolitische Dimension, ist zum Beispiel die Frage der Unternehmensabgaben. Oder? Also da gibt es zum Teil höllische Beträge. Oder? Da müssen KMU Zehntausende von Franken zahlen für den medialen Service Public, wo sie nur oder fast ausschließlich Mitarbeitende haben, die dann noch persönlich zahlen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer selber zahlen auch persönlich. Oder? Und das ist schon,
es ist einfach
eine Milchkuhstrategie. Da hat der Kunde einen Haufen Geld zusammen. Und ich finde, die Frage gehört wirklich auf den Tisch. Und dann müssen wir mehr als Zürcher auch noch in Rechnung stellen, dass sich natürlich die Frage in den Landesgegenden nicht ganz gleich stellt. Oder? Der Romandie im Tessin, zum Teil auch noch Drähte-Romane, die sind auch sehr sensibel auf dem Thema und ich glaube auch berechtigterweise, das sind zum Teil nicht Räume, wo sich ein wirtschaftlich tragfähiges Mediensystem entwickeln oder laufen kann. Und dort ist natürlich dann die Bedürfnissituation ganz eine andere, aber ich glaube, wir müssen die Diskussion führen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wirklich im Rahmen von der SRG wirklich ein Haufen gemacht wird, wo man hinterfragen kann. Aber ich will jetzt auch nicht anfangen polemisieren am Tisch, oder wir können uns ja da nicht auf Schwarz oder Weiss einigen, aber ich glaube, es hat schon Potenzial. Also für mich wäre das nicht der Untergang von der Schweiz, wenn wir jetzt sagen wir eben auf 300 Franken oder auch noch ein bisschen drunter gehen.
Also wird das Parlament dann zum Programmdirektor am Schluss?
Ja, nein, also das halte ich für völlig den falschen Weg. Also das wären dann politisch motivierte Programme und das kann nicht gut sein. Das ist wie wenn sich das Parlament in den Lehrplan mischt, was sie immer wieder versucht. Das finde ich auch nicht das Richtige. Ich glaube einfach, was man halt schon sich bewusst muss sein, wenn man das Geld so massiv kürzt, dass es geht eben um eine Halbierung oder was Gebührengelder. Und dann muss man klar schauen, als SRG, was kann man dann noch machen oder nicht. Und ob dann das die Sendungen fallen, wo man eh schon nicht gern hat selber oder was dann wirklich passiert, dass die Frage muss man sich stellen. Und ich glaube, die SRG hat einfach einen wichtigen Auftrag für den Zusammenhalt der Bevölkerung in diesem Land. Also es muss die vier Sprachregionen abdecken und die Schweizer Romanche, ich nehme jetzt nicht an, dass das wahnsinnig rendiert ist, aber ganz wichtig, dass es das gibt für die Zufriedenheit der Bevölkerung. Und man darf auch nicht vergessen, Wir haben vorhin davon geredet, viermal im Jahr wird das Volk an Turnen beten. Wir sind darauf angewiesen, dass es eine faire, ausgewogene Berichterstattung gibt auf einem guten Niveau. Und wir Zürcherinnen und Zürcher, klar, wir haben genug Medien bei uns, oder? Aber ein abgelegene Regionen nicht. Und was halt auch die Leute ganz gerne haben, sind die Eigenproduktionen, die SRG macht, Zucker zum Beispiel. Und ich bin die kostet viel Geld und ich bin überzeugt, das wäre das Erste, was über Klingen springen muss. Ich denke mir, will nicht eingespart werden, ist im Informationsbereich. Oder? In Tagesschau und so, dort hat man ja grosse Quote. Aber es geht nicht nur nach dem. Die SRG kann nicht nur das machen, was den meisten Leuten gefällt. Die SRG muss auch Minderheiten abdecken. Ich bin auch kein Fan von der Landfrauenküche. Aber ich kann erkennen, dass ganz vielen Leuten das gefällt. Und das ist der Auftrag von der SRG.
Aber der Aspekt, den Beat Walti vorhin gebracht hat mit den Unternehmungen, die ja quasi doppeln, also jeder zahlt selber schon und nachher zahlen die Unternehmungen auch noch und zum Teil summiert sich das zu einer recht stattlichen Zahl, dass man daran muss etwas machen oder ändern.
Also, man hat es probiert, KVF, also die entsprechende Kommission im Nationalrat, hat zweimal einen Vorschlag gebracht, ist immer wieder gekillt wurde von der ständerätlichen Kommission und wir haben jetzt keinen Vorschlag. Das ist einfach nicht mehrheitsfähig. Das ist Geld, auf das man nicht verzichten kann.
Dass sich ein System oder eine direkte Demokratie wie unseres ist, der Aspekt der Priska Seiler-Graf muss können auf ein unabhängiges, starkes, auf eine starke Medienvielfalt und eine starke Information die Möglichkeit können verlassen. Das sehen Sie nicht, dass das in Clinch kommt mit allenfalls einer heftigen Kürzung von diesen Geldern. Weil ein Teil geht in die Regionalfernseh- und Regionalradiostationen, die konzessioniert sind, aber ein grosser Teil bleibt bei der SRG.
Mhm. Also ich sehe das nicht als akutes Problem. Man könnte sogar noch sagen, im Gegenteil, ein zu grosser staatlicher medialer Sektor hat auch Verdrängungswirkung für private oder andere Initiativen. Also das muss man dann schon noch genau anschauen. Und dann glaube ich auch, ist ja alles nicht schwarz oder weiß. Oder? Das mit dem kulturellen Zusammenhang, da spielt selbstverständlich der Service Public eine Rolle. Aber der kulturelle Zusammenhang muss sich doch auch maßgeblich oder entscheidend andernorts entwickeln und halten. Und da kann ein Service Public im Medienbereich kann irgendwie einen Beitrag leisten, einen Auslöser oder einen Verstärker sein, aber der kann das nie und nimmer ersetzen. Hingegen gibt es einen grossen Bereich von, sage jetzt mal, informativen Angeboten, die für eine faktenbasierte Meinungsbildung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Die finden häufig nicht im privaten Sektor statt. Da gibt es kein kommerzielles Modell dafür. Und darum finde ich zum Beispiel die Orientierung an der Einschaltquote von der SRG finde ich falsch. Man sollte das auch nicht aufs Auge drücken. Es geht nicht darum, dass sie möglichst grosse Begeisterung auslösen unter allen Medienkonsumentinnen und Konsumenten, sondern sie müssen vielleicht auch für 10, 15 oder 20% von staatsbürgerlich interessierten Leuten, die das wollen, einmal eine solid aufgearbeitete Information präsentieren. Das mag langweilig tönen, mag langweilig sein und jetzt nicht der grosse Gassenfeger, aber das ist ein wichtiger Beitrag. Und diese Diskussionen wird man müssen führen im Zusammenhang mit der Konzessionserneuerung. Und da wird man von mir aus sehen, dass das mit dem einen oder mit dem anderen Finanzrahmen ganz gut ist. Und der Zucker habe ich auch geschaut, da habe ich auch gut müssen lachen. Da bin ich auch zuversichtlich, dass es immer wieder gute Sachen vertreibt.
Vielleicht noch kurz, Priska Seiler-Graf, und das macht sie, wenn man jetzt den Beat Walti hört, offenbar zu wenig oder nicht, die Informationspflicht, die halt eben nicht auf Sensation und Klicks und Einschaltquoten aus ist.
Doch, ich finde, das macht das SRG, ganz klar. Oder? Also ihr Angebot ist sehr vielfältig.
Ich sage, und ich das finde, kann sie auch in Zukunft machen.
Genau, ich frage sich dann, wie breit und wie vielfältig. Oder? Das wird sich dann wirklich fragen. Und dass man dann mehr muss auf Einschaltquoten schauen, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat und den Auftrag vom Service Public vielleicht nicht mehr im gleichen Rahmen kann erfüllen kann, da habe ich schon ein bisschen Angst.
Also gut, wir werden es sehen in der Session, ob Landfrauenküche, Zucker oder Champions League unter anderem. Wir machen hier einen Punkt. Ganz herzlichen Dank, Priska Seiler-Graf. Beat Walti für den Besuch bei uns in der Sendung. Es konkret mit Fokus Politik Schweiz, mit Einschätzungen zum EU-Vertragspaket mit den Schutzklauseln und einem Vorgeschmack auf die Sommersession diskutiert haben die beiden Zürcher Nationalräte Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.